Sie brachten den Jungen zu einem Gebäude mit einer Kuppel. Beinahe hätte er seine Schmerzen vergessen, als sich die Eingangstür von allein öffnete und geräuschlos nach innen glitt. Wie angewurzelt blieb sein Vater vor der Tür stehen, als habe er es sich wieder anders überlegt. Aber seine Mutter zog ihn drängend am Arm. Sein Vater nickte, senkte den Kopf und betrat das Gebäude. Leuchtende Aonen an den Wänden verströmten Licht. Eine Frau mit langem, vollem, weißem Haar näherte sich ihnen. In ihrem silbrigen Gesicht prangte ein aufmunterndes Lächeln. Sie ignorierte den Argwohn seines Vaters, der ihr seinen Sohn nur widerwillig überreichte, und musterte den Jungen mitleidsvoll. Sie legte ihn behutsam auf eine weiche Matte und hielt dann ihre Hand über ihn, wobei ihr Zeigefinger ins Leere wies. Die Elantrierin bewegte langsam die Hand und die Luft begann zu leuchten. Ihr Finger hinterließ eine Lichtspur. Es war wie ein Riss in der Luft, eine Linie, die hell erstrahlte. Es war, als versuche ein Fluss aus purem Licht, sich einen Weg durch den schmalen Riss zu bahnen. Der Junge konnte die Macht spüren, konnte fühlen, wie sie sich aufbäumte und frei sein wollte. Doch nur dieser winzige Bruchteil durfte entweichen. Selbst dieses kleine Bisschen war so hell, dass er vor Licht kaum etwas sehen konnte. Sorgfältig schrieb die Frau das Aon Iyen in die Luft. Doch es war nicht nur das Aon Iyen, es war komplizierter. Den Kern bildete das vertraute Aon für Heilung, doch an den Seiten befanden sich Dutzende Linien und Schnörkel. Der Junge runzelte die Stirn. Seine Lehrer hatten ihm die Aonen beigebracht, und es kam ihm eigenartig vor, dass diese Frau das Zeichen derart stark veränderte. Die schöne Elantrierin machte einen letzten Strich an der Seite ihres komplexen Zeichens, und das Aon fing an, noch intensiver zu leuchten. Der Junge konnte ein Brennen in seinem Bein spüren, das alsbald seinen Rumpf emporwanderte. Er schrie, aber auf einmal erlosch das Licht. Überrascht schlug der Junge die Augen auf. Das Nachbild des Aons Iyen glomm immer noch in seinem Blickfeld. Er blinzelte und sah nach unten. Die Verletzung war verschwunden. Noch nicht einmal eine Narbe war übrig geblieben. Doch die Schmerzen konnte er immer noch spüren. Sie brannten in seinem Innern, schnitten durch ihn hindurch und ließen seine Seele erzittern. Sie hätten fort sein sollen, doch dem war nicht so. »Ruh dich jetzt aus, mein Kleiner«, sagte die Elantrierin zärtlich und stieß ihn von sich. Seine Mutter weinte vor Freude und selbst sein Vater wirkte zufrieden. Der Junge wollte sie anbrüllen, ihnen zuschreien, dass etwas nicht stimmte, sein Bein war nicht geheilt, die Schmerzen waren immer noch da. »Nein, etwas stimmt nicht!« Er versuchte es zu sagen, aber es gelang ihm nicht. Er konnte nicht sprechen. »Nein!« schrie Raoden und setzte sich ruckartig auf. Er blinzelte ein paar Mal, ohne sich in der Dunkelheit zurechtzufinden. Schließlich holte er mehrmals tief Luft und griff sich mit der Hand an den Kopf. Die Schmerzen waren tatsächlich immer noch da, und sie waren mittlerweile so stark, dass sie bis in seine Träume gelangten. Inzwischen hatte er Dutzende winziger Wunden und Blutergüsse, obwohl er erst seit ein paar Wochen in Elantris war. Er konnte jede einzelne Verletzung deutlich spüren, und zusammen bildeten sie eine Schmerzwelle, die ihm den Verstand zu rauben drohte. Stöhnend beugte Raoden sich vor und umklammerte seine Beine, während er gegen die Schmerzen ankämpfte. Schwitzen konnte sein Körper nicht mehr, aber Raoden zitterte am ganzen Leib. Er biss die Zähne zusammen, um die Schmerzen abzuwehren. Langsam und unter großen Mühen gewann er seine Selbstbeherrschung wieder. Er wies die Schmerzen von sich und besänftigte seinen geschundenen Leib. Dann ließ er endlich die Beine los und erhob sich. Es wurde immer schlimmer. Er wusste, dass es eigentlich nicht so schlimm sein dürfte, schließlich war er noch nicht einmal einen Monat in Elantris. Außerdem war ihm klar, dass die Schmerzen eigentlich gleichbleibend sein sollten, jedenfalls sagten das alle. Doch bei ihm schienen sie in Wellen zu kommen. Die Schmerzen waren immer da, immer bereit, ihn in einem schwachen Moment anzufallen. Mit einem Seufzen stieß Raoden die Tür zu seinen Gemächern auf. Er fand es immer noch merkwürdig, dass Elantrier schliefen. Ihre Herzen hatten zu schlagen aufgehört. Sie mussten nicht mehr atmen. Weshalb benötigten sie Schlaf? Die anderen konnten ihm jedoch keine Antwort geben. Die einzigen echten Experten waren vor 10 Jahren verstorben. Folglich schlief Raudin und mit dem Schlaf kamen die Träume. Er war 8 Jahre alt gewesen, als er sich das Bein gebrochen hatte. Sein Vater hatte ihn nur sehr ungern in die Stadt gebracht. Schon vor der Reod hatte Iadon Elantris misstraut. Raudins Mutter, die seit nunmehr 12 Jahren tot war, hatte darauf bestanden. Als Kind hatte Raudin nicht begriffen, wie knapp er dem Tod entronnen war. Doch er hatte den Schmerz gespürt und das wunderbar friedliche Gefühl, als der Schmerz aufgehört hatte. Er konnte sich noch an die Schönheit der Stadt wie auch ihrer Bewohner erinnern. Iadon hatte auf dem Rückweg verächtlich über Elantris geredet und Raudin hatte ihm heftig widersprochen. Es war die erste Gelegenheit, an die sich Raudin erinnern konnte, bei der er Stellung gegen seinen Vater bezogen hatte. Später war dies häufig geschehen. Als Raudin die Hauptkapelle betrat, verließ Saolin seinen Posten an der Tür zu Raudins Gemach und hielt Schritt mit ihm. Im Laufe der Woche hatte der Soldat eine Gruppe Freiwilliger um sich geschart und einen Wachtrupp gebildet. »Ihr wisst, dass mir eure Aufmerksamkeit schmeichelt, Saolin«, meinte Raudin. »Aber ist es wirklich notwendig?« »Ein Lord benötigt eine Ehrenwache, Lord Lebensgeist«, erklärte Saolin. »Es würde sich nicht ziemen, wenn ihr allein unterwegs wärt.« »Ich bin kein Lord, Saolin«, sagte Raudin. »Ich bin nichts weiter als ein Anführer. In Elantris soll es keinen Adel geben.« »Ich verstehe, Milord«, sagte Saolin mit einem Nicken. Offensichtlich entging ihm der Widerspruch in seinen eigenen Worten. »Aber die Stadt ist und bleibt ein gefährlicher Ort.« »Wie ihr wünscht, Saolin«, sagte Raudin. »Wie geht das Pflanzen voran?« »Galadon ist mit dem Pflügen fertig«, gab Saolin Auskunft. »Er hat schon die Leute zur Aussaat in Gruppen eingeteilt.« »Ihr hättet nicht so lange schlafen dürfen«, sagte Raudin, der aus einem Kapellenfenster blickte und bemerkte, wie hoch die Sonne bereits stand. Er trat dicht gefolgt von Saolin aus dem Gebäude und ging auf einem sauberen Weg aus Kopfsteinpflaster auf den Garten zu. Kahar und seine Leute hatten die Steine gesäubert, und dann hatte Dahat, einer von Tans Gefolgsleuten, sein Können als Steinmetz zum Einsatz gebracht und sie erneut verlegt. Die Aussaat war bereits voll im Gange. Galadon beaufsichtigte die Arbeit mit Adleraugen und nahm kein Blatt vor den Mund, wenn er jemanden auf einen Fehler aufmerksam machen wollte. Insgesamt strahlte der Dula jedoch eine gewisse innere Ruhe aus. Manche Männer waren Bauern, weil ihnen nichts anderes übrig blieb, aber Galadon schien die Arbeit echte Freude zu bereiten. Raudin konnte sich noch gut an jenen ersten Tag erinnern, an dem er Galadon mit dem Stück Trockenfleisch in Versuchung geführt hatte. Damals hatte sein Freund die Schmerzen kaum unter Kontrolle gehabt. In den Anfangstagen hatte Raudin etliche Male Angst vor dem Dula ausgestanden. Mittlerweile war davon nichts mehr übrig geblieben. Raudin sah es in Galadons Augen und an der Haltung des Freundes. Er hatte das Geheimnis entdeckt, wie Kahar es ausgedrückt hatte. Galadon hatte sich wieder unter Kontrolle. Jetzt hatte Raudin nur noch einen einzigen Menschen zu fürchten. Sich selbst.